Guten Morgen zusammen. Ich darf mich kurz vorstellen. Einige kennen mich ja hier von Kindesbeinen an. Mein Name ist Günter Schenk. Ich komme aus Hilchenbach, bin 75 Jahre alt. Wir haben 3 Kinder, 6 Enkelkinder. Ich war 40 Jahre hauptamtlicher Küster in Hilchenbach an der schönen großen Kirche. Und bevor ich in Ruhestand ging, hat man mich gefragt, ob ich nicht eine Laienpredigerausbildung machen könnte. Da habe ich mich erst gewehrt. Ich sage, ich kann mal eine Bibelstunde halten, aber predigen. Doch, ich soll das tun, dann habe ich das auch gemacht. Und bin jetzt ja seit 13 Jahren Laienprediger und bin fast jeden Sonntag unterwegs, entweder auf einer anderen Kanzel, und seit etlichen Jahren hat der Gemeinschaftsverband mich auch gefragt, ob ich für sie auch Dienste machen könnte. Und dem bin ich gerne nachgekommen und da bin ich auch in den Gemeinschaften tätig und darf dort das Wort sagen. Mir ist so wichtig geworden, Pfarrer Dr. Müller, die Älteren kennen ihn ja noch alle, der hat mir einen Konfirmationsspruch mit auf den Weg gegeben, Römer 1, 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes für alle, die an ihn glauben. Und das ist mit mir gegangen und das ist jetzt wahr geworden, dass ich mich des Evangeliums von Christus nicht zu schämen brauche. Und es weitersagen darf und dass ich für Jesus im Dienst stehen darf. Soweit zu meiner, ich war noch 20 Jahre Gemeinschaftsleiter in Hilchenbach. Leider war bei uns ein biologisches Ende. Ich musste unser Vereinshaus zuschließen, musste es ausräumen, was mir sehr wehtat. Und habe es dann an den Verband zurückgegeben. Ist verkauft worden und dort wohnt jetzt ein Junggeselle drin, der sich das als Wohnhaus umgebaut hat. Ja. Liebe Geschwister, ich möchte uns zum Anfang meiner Predigt eine Geschichte erzählen über das, was wir glauben und unser Leben bestimmt. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben. Die Mutter öffnete ihn und überflog ihn. Dann las sie ihrem Sohn den Brief mit Tränen in den Augen vor. Ihr Sohn ist ein Genie. Und diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die ihm gut genug sind, ihren Sohn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Er stieß in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es, öffnete es auseinander und auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr an unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des seines Jahrhunderts. Edison hatte bereits in seiner Kindheit Hörprobleme. Und manche meinen auch, er sei zu einem gewissen Grad autistisch gewesen. Vielleicht war ihm auch als hochbegabten Menschen in der Schule langweilig. Er meldete später als Erfinder über 1500 Patente an. Die Schule schrieb, ihr Sohn ist geistig behindert. Die Mutter las und wusste, ihr Sohn ist ein Genie. Was wäre gewesen, wenn die Mutter den Brief so vorgelesen hätte, wie er geschrieben war? Die Mutter setzte diesen vernichtenden Worten ihre eigenen Worte entgegen. Die Lehrer sahen eine geistige Behinderung in Edison. Die Mutter sah in ihrem Sohn ein Genie. Soweit die Geschichte. Liebe Geschwister, wenn ich jetzt jeden Einzelnen von uns fragen würde, wie siehst du dich und wie sieht dich Gott? Oder wie meinst du, sieht dich Gott? Was sagst du über dich? Was sagen die anderen über dich? Und was sagt Gott über dich? Wem glaubst du? Edison glaubt dem, was seine Mutter ihm gesagt hatte. Du bist ein Genie. Und er wurde ein Genie. Das, was wir glauben, bestimmt unser Leben. Und ich möchte uns heute einmal das lesen und hören, was Gott uns sagt und nicht, was andere über uns sagen oder was wir selbst über uns denken. Der Apostel Paulus schreibt am Anfang seines Briefes an die Epheser, was Gott über die Gemeinde in Ephesus sagt. Und bevor wir uns das anschauen, müssen wir uns vor Augen halten, was das für Leute waren, die Christen dort in Ephesus. Es war so keine Vorzeigegemeinde. Das wird weiter hinten im Brief deutlich. Sie haben gelogen. Sie wurden zornig und sind schon mal ausgerastet. Einige haben gestohlen, nicht nur gelegentlich, sondern das war organisiert. Sie haben schlecht übereinander geredet. Manche gingen ins Bordell. Andere waren habsüchtig, andere haben sich betrunken. Sie hatten Stress in ihren Ehen. Väter nervten ihre Kinder. Das waren sie, die Epheser. Und so sollten sie jetzt nicht mehr sein, schrieb Paulus. Aber am Anfang seines Briefes schrieb er ihnen, was Gott über sie sagt. Denn nur das kann sie verändern. Und das gilt auch für uns. Was bestimmt dich in deinem Leben? Das, was du über dich sagst? Oder was andere über dich sagen? Oder was Gott über dich sagt? Was hat Gott über die Christen in Ephesus gesagt? Ja, Gutes, sogar viel Gutes. Paulus beginnt seinen Brief mit dem, was Gott für die Christen in Ephesus gesagt hat. Da schreibt er in Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen im Himmel durch Jesus Christus. Liebe Geschwister, hier steckt ein Wortspiel drin, was in unserer deutschen Sprache nicht zu erkennen ist, nämlich gelobt und gesegnet. Und das ist das gleiche Wort. Loben und Segen gehören zusammen. Wörtlich übersetzt heißt es, die da Gutes reden. Das leuchtet einem doch ein. Wer lobt, der redet doch Gutes über jemand. Segnen bedeutet, Gutes über jemand reden. Man könnte diesen Vers dann ungefähr so weitergeben. Lasst uns Gutes über Gott reden, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gutes über uns geredet hat, mit allen guten Worten aus der Himmelswelt. Gott redet Gutes über uns. Und das müssen wir hören. Nicht das, was wir über uns sagen oder was andere über uns sagen. Hören auf das, was Gott über uns sagt. Und lassen das auf uns wirken. Das wird uns verändern, liebe Geschwister. So wie die Worte von Edisons Mutter, die ihren Sohn zu einem Genie gemacht hatte. Und dann lese ich aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, weiter, die Verse 4 bis 14. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe denn der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit der Text heute Morgen. Liebe Geschwister, das sagt Gott zu uns. Das ist sehr viel Gutes. Nicht nur sehr viel, sondern da ist alles gut. Alles Gute, sagt Gott sozusagen aus dem Himmel zu uns. Und das ist nicht nur ein guter Wunsch, und das ist so. Er sagt alles Erdenkliche, Gute über uns. Ist euch der Wechsel in der Anrede aufgefallen? Bis zum Vers 12 schreibt Paulus, wir. Da redet Gott über uns Menschen. Und im Vers 13 schreibt er dann, ihr. Damit wird deutlich, wem das alles gilt. Und wem sagt denn Gott so viel Gutes? Das sind diejenigen, die das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft der Rettung gehört haben. Sie haben nicht nur das Evangelium gehört, Sie sind auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie haben dem Evangelium geglaubt. Sie haben diese frohe Botschaft angenommen. Und für sie gilt, was Gott über sie sagt. Wir müssen also unterscheiden, und das muss jede und jeder für sich selbst klären. Ich bin hier angesprochen oder nicht? Sagt das Gott über mich, weil ich an das Evangelium glaube? Dann ist das für dich ein unfassbarer Zuspruch. Und wenn du noch nicht so richtig an das Evangelium glaubst, wenn wir noch zaghaft etwas abseits stehen, dann gilt dieser Zuspruch auch für dich. Dann sagt das Gott auch über dich, aber du musst das auch für dich annehmen und musst es fest daran glauben. So wie Thomas Edison geglaubt hat, was seine Mutter über ihn gesagt hat. Wenn du das glaubst, dann wird es dein Leben verändern. Und für uns, die wir glauben, gilt das Gleiche. Wir müssen das auf uns wirken lassen und das glauben, was Gott uns sagt. Aber was sagt Gott über uns? Durch Jesus Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Du bist erwählt. Lass das einmal so richtig auf dich einwirken. Gott hat dich erwählt, schon bevor der Weltgrund gelegt war, bevor die Welt erschaffen war. Du bist also älter als diese Welt. Du bist zwar erst vor so vielen Jahren geboren, aber als Person gibt es dich schon länger, als es die Welt gibt. Du bist ein Gedanke Gottes. Gott hat schon, bevor er die Welt erschaffen hat, an dich gedacht. Du bist also nicht einfach ungefragt in das Leben geworfen worden. Du bist kein Zufall, auch kein Unfall. Gott hat dich gewollt von Anfang an. Ist das nicht unvorstellbar, wie Gott uns Menschen sieht? Gott könnte zu den Milliarden Menschen in seiner Schöpfung ein ganz unpersönliches Verhältnis haben, so wie wir zu einem Ameisenhaufen. Wir kennen ja überall so einen Ameisenhaufen im Wald. Und da habe ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht. Was interessiert mich die eine Ameise in dem Ameisenhaufen, die eben ein Halm oder eine Tannennadel in den Haufen schleppt? Stell dir vor, du bist Gott und die Menschheit ist ein riesiger Ameisenhaufen. Du würdest jede Ameise persönlich kennen. Du würdest dich für jede Ameise persönlich interessieren. Und du möchtest, dass keine Ameise umkommt. Jede Ameise liegt dir so am Herzen, dass du dir Gedanken um sie machst. Du möchtest, dass jede einzelne Ameise zu dir gehört. Das ist Erwählung. Viele denken ja bei Erwählung, Gott hat einige, ja, ich darf mal noch mit den Ameisen ausdrücken, Gott hat einige Ameisen ausgesucht und andere nicht. Ihr Lieben, was wäre das für ein Gott? Was wäre das für ein Gott, der nur die großen und die guten Ameisen auserwählt? Im Brief an den Timotheus schreibt Paulus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will alle retten. Das bedeutet für dich, Gott hat dich, bevor er die Welt erschaffen hat, erwählt. Ist das nicht genial, was Gott über dich sagt? Wenn Gott dich auserwählt hat, bevor du geboren wurdest, dann kannst du ja überhaupt nichts dazu tun, dass dich Gott erwählt. Es liegt also nicht an dir, ob du erwählt bist oder nicht. Es ist nicht so, dass Gott die Guten auserwählt und die anderen lässt ins Verderben laufen. Denn Gott hat uns schon erwählt, bevor wir in der Lage waren, gut oder böse zu sein. Wir können überhaupt nicht Gott beeinflussen, ob Gott uns erwählt. Und in Kapitel 2 des Epheserbriefs, wir haben es am Anfang gehört, bringt Paulus es noch einmal auf den Punkt, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Mit anderen Worten bedeutet das, dass du glauben kannst, ist nicht dein Verdienst. Du bist Ameise und kannst dir Gott nicht vorstellen. So wie die Ameise dich nicht als Mensch wahrnehmen kann, so kannst du Gott auch nicht erkennen. Es gibt nur einen Weg, dass dich die Ameisen erkennen können. Und da musst du selbst zur Ameise werden und musst es ihnen sagen. Und ihr Lieben, genau das hat Gott gemacht. Er ist Mensch geworden und du wirst nur gerettet, weil Gott so zu dir spricht. Er schenkte uns Klugheit und Weisheit und ließ uns seine Wege erkennen. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Dass du glauben kannst, ist nicht deine Leistung. Und du hast es auch nicht verdient. Du kannst nichts dazu tun, dass du erwählt bist. Gott hat dich erwählt. Du sollst heilig und tadellos vor ihm sein. Das ist jetzt kein Anspruch, sondern es ist ein Zuspruch. Gott hat dich heilig und tadellos gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Du musst das nicht erst werden. Er hat sich dafür entschieden, dass du sein Kind sein sollst. Und in diesem Text gibt es nur eine menschliche Aktion, nämlich Glauben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nicht einmal das Hören ist unsere Leistung. Wenn Gott nicht zu dir redet, dann kannst du auch nicht glauben. Du kannst nur glauben, weil Gott zu dir geredet hat. Und wenn du glaubst, was Gott dir offenbart durch das Evangelium, ja, dann wirst du sein Kind. Lieben, das war der erste Gedankenkreis, wie Gott über dich denkt und sagt, du bist erwählt, du sollst heilig und tadellos sein vor ihm als sein Kind. Das kannst du nur so sein, weil er dir durch seinen Geist Einsicht geschenkt hat. Und da sagt Gott weiter ab Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes, unseren Herrn Jesus Christus. Und in ihm und durch ihn sind wir und alle uns Vergehen vergeben. Du bist freigekauft und alle Sünden sind vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Jetzt verlassen wir das Bild mit den Ameisen und kommen zu einem neuen Bild. Du bist freigekauft. Stell dir vor, du lebst in der Antike. Du bist gut situiert. Und dann machst du einige gravierende Fehler. Du lebst über deine Verhältnisse hinaus und investierst falsch und verlierst viel Geld. Und schließlich bist du so hoch verschuldet und die Schuldenfalle schnappt zu, dass du aus eigener Kraft nicht mehr aus den Schulden herauskommst. Und in der Antike gab es noch keine Privatinsolvenz. Da hat man das Einfache gelöst. Da wurde man als Sklave verkauft. Und mit dem Geld für dich und deine Familie und für das Haus wurden dann die Schulden bezahlt. Und dieses Bild stellt uns Paulus hier vor Augen. Du stehst auf dem Sklavenmarkt, weil du hoch verschuldet bist. Und dann kommt jemand und bezahlt für dich die Schulden. Und als alles bezahlt ist, macht er deine Ketten auf und sagt, du bist frei. Du bist losgekauft. Deine Schulden sind bezahlt. Nicht mit Geld, sondern mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Du bist frei. Und weißt du, was jetzt das Dumme wäre, wenn du versuchen würdest, Geld zu verdienen, um deine Schulden zu bezahlen? Paulus schreibt, deine Vergehen, deine Schulden sind bezahlt nach dem Reichtum seiner Gnade, wie es in unserem Text heißt. Gott ist so reich, er hat alle deine Schulden bezahlt. Und dann wäre es doch absurd, wenn du anfangen würdest, mit kleinen Raten deine Schulden zu bezahlen. Deine Schulden waren so groß, dass du sie nicht hättest bezahlen können. Du wirst sie auch nicht bezahlen können, wenn du frei bist. Du musst sie nicht bezahlen. Und das ist das Gute, was Gott über dich sagt. Du bist schuldenfrei. Du bist heilig und tadellos in Gottes Augen. Jesus Christus hat für alle deine Vergehen bezahlt. Du stehst ohne Schuld vor Gott, heilig und tadellos. Das sagt Gott über dich. Hört nicht auf das, was andere sagen oder was dein Gewissen über dich sagt. Hör auf das, was Gott über dich sagt. Du bist heilig und tadellos. Alle deine Vergehen sind vergeben. Du gehörst zu Gott. Das Bild vom Sklaven geht weiter in unserem Text. Vers 13 steht: Nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Die Sklaven in der Antike wurden von ihren Herren tätowiert. Auf ihren Armen wurde der Name ihres Herrn tätowiert. Und ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor, wenn man weiterverkauft wurde. Durch das Tattoo wusste jeder, wem der Sklave gehört. Lieben, so habe ich gedacht, auch wir Christen sind tätowiert, nämlich mit dem Heiligen Geist. Versiegelt mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass der Name deines Herrn, nämlich Jesus Christus, auf dir steht. Niemand kann dich zwingen, so wie damals die Sklaven in der Antike, die mussten den Namen ihres Herrn tragen. Niemand kann dich dazu irgendetwas zwingen. Du gehörst zu Gott. Niemand kann dich von Gott rauben. Du gehörst zu Gott und bist mit seinem Namen durch Jesus Christus tätowiert. Die unsichtbare Welt weiß genau, und das ist der Teufel, zu wem du gehörst. Und die sichtbare Welt sollte das eigentlich auch erkennen. Hör auf das, was Gott dir sagt. Du gehörst zu ihm und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Du bist reich gesegnet. Gott sagt viel Gutes über dich, reichlich Gutes. Aber wozu? Womit hast du das verdient? Wozu hat Gott dich erwählt und zu seinem Kind und Erben gemacht? Nämlich, er hat dich freigekauft mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus. Er hat dich versiegelt mit seinem Namen. Warum hat er das getan? Und wozu? Der Zweck steht gleich dreimal in unserem Text. Erstens, es dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Zweitens, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Und das Dritte, das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Liebe Geschwister, Gott hat alles getan, damit er gelobt wird. Und wir erinnern uns, loben bedeutet Gutes sagen. Gott hat das alles getan, damit Gutes über ihn gesagt wird. Letzte Woche war ich mit meinem Auto zur Inspektion in der Werkstatt. Ein paar Tage später wurde ich angerufen, ob ich zufrieden oder nicht zufrieden war mit der Inspektion. Die Inspektion wurde gewertet. Es gibt Punkte. Die Arbeit wurde benotet. Das heißt, die Firma hat ein großes Interesse daran, dass man mich gut behandelt. Das gibt gute Noten. Und die Monteure legen sich ins Zeug, weil sie gute Noten wollen, weil sie gelobt werden wollen. Und das ist der Vergleich, mit unserem Text. Gott hat das für sich gemacht. Er hat das alles getan, damit er gelobt wird. Und deswegen hat er seine Erlösung auch so perfekt gemacht. Es geht um Gott. Es geht um seine Ehre. Natürlich ist im Gegensatz zur Autowerkstatt auch die Liebe dabei. Aber alles, was Gott für uns getan hat, es dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Genau genommen dient es auch nicht dazu, dass wir Gott dafür loben. Wir selbst sind die Ursache für sein Lob. Du bist der Grund, dass Gutes über Gott gesagt wird. Und Gott ist ehrgeizig, ehrgeiziger als die Autowerkstatt. Gott hat dich heilig und tadellos gemacht. Und du bist der sichtbare Beweis dafür, dass Gott ein perfekter Gott ist. Und das wünsche ich uns allen, liebe Geschwister, dass wir fest daran glauben dürfen, dass unser Glaube groß wird und wir von Gott geliebt sind und ihn loben und preisen dürfen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du uns erwählt hast, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast und hast uns gesagt, du bist mein. Wir dürfen zu dir gehören. Und du hast deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt, um das zu verwirklichen, was du für uns Menschen willst, nämlich eine vollkommene Erlösung. Und dass dein Sohn Mensch geworden ist und auf diese Erde gekommen ist, hat uns dein Wort gesagt und dass wir aus diesem Wort lernen dürfen und es weitersagen dürfen. Dafür danken wir dir. Und dass du uns heilig und tadellos gemacht hast, alle, die wir fest an dich glauben dürfen. Aber Herr, du kennst auch die vielen, die nicht an dich glauben. Herr, schenke ihnen doch offene Herzen für dein Evangelium und dass sie noch hinzugeführt werden zu deiner Erde. Aber danke, Herr Jesus, dass du auch den Weg des Leidens und Sterbens gegangen bist und bist den Weg ans Kreuz gegangen und hast uns losgekauft von aller Knechtschaft und Schuld. Die Ketten der Sünden sind gefallen und wir dürfen frei sein in dir. Aber du bist nicht im Tod geblieben, sondern du bist auferstanden und lebst und hast eine ewige Erlösung geschaffen für viele und hast uns den Weg freigemacht zum Vater im Himmel. Und dass wir als deine Gemeinde auf diesem Wege gehen dürfen und ein Ziel vor Augen haben dürfen, das einmal bei dir sein wird, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer wieder neu auf diesem Weg rufst und dass wir immer wieder unter dein Wort kommen dürfen, auf dein Wort hören dürfen und es auch weiter sagen dürfen. Sei du uns nahe und begegne du einem jeden von uns. Sei auch hier mit der Gemeinde in der Stadtmission. Du kannst die Gemeinde segnen und kannst ihnen immer wieder das schenken, was für ihr Leben wichtig ist. Amen.